Liebe Gemeinde, auch ich freue mich sehr, jetzt hier zu sein, auch wenn ich Sie und euch leider nicht sehen kann momentan. Hoffe ich doch sehr, dass wir uns in Kürze live wiedersehen dürfen. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der allgemein sehr bekannt ist. Ein Text, den wir schon einige Male gelesen haben und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es oft so, dass ich Texte lese, die mir bekannt vorkommen, dass ich sie oft überlese. Dass ich einen Text vor mir habe und dann mir selber denke, naja, ich weiß, was da drin steht. Ich kenne den Inhalt, ich kenne so die Hauptaussage des Textes und dann passiert es ganz schnell, dass ich über diesen Text hin drüber lese. Und ähnlich ist es auch bei diesem Predigttext heute. Und dann passiert es trotzdem manchmal, dass man einen Text liest oder dass man eine Predigt über einen Text hört. So war es hier bei mir der Fall. Und dann wird man neu auf einen Gedanken aufmerksam gemacht und dann stellt man so fest, wie man in seinem Hochmut einfach manchmal Dinge überliest, die ganz, ganz bedeutsam sind. Ganz, ganz bedeutsame Dinge, die Gott uns mitgeben möchte. Ich lese Markus Kapitel 1, die Verse 16 bis 20. Da heißt es, und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder Simons, die in dem See Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Sohn. Auch sie in dem Schiff, wie sie die Netze ausbesserten, und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihnen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern in dem Schiff und gingen weg ihm nach. Ich bete. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für diesen Predigttext, den du uns gibst. Ich habe Dank für dein Wort, wodurch du zu uns sprichst. Ich habe Dank für diesen Auftrag, den du hier deinen Jüngern, den du uns hier mitgibst. Und wir wollen neu an diesem Predigttext lernen, Herr, was du uns zu sagen hast. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo es neue Herausforderungen gibt, auch neue Herausforderungen in deinem Reich und wie wir das, was wir selbst erlebt haben, Herr, eine gewaltige Veränderung, wie wir genau das weitergeben können und dürfen. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, dass du dieses, dein Wort an uns und in unserem Leben segnen magst. Amen. Wir kennen alle den Auftrag, wir sollen Menschenfischer sein. Das ist so das, was jedem bekannt ist, das haben wir schon unzählige Male gehört, viele Predigten darüber gehört. Wir wissen, Jesus ruft uns auf, Menschenfischer zu sein. Und ganz, ganz schnell ist es dann so, dass wir so das Zwischenmenschliche hier sehen, was hier passiert zwischen Jesus und diesen vier Jüngern, die hier vorgestellt werden. Aber hier ist ein Symbol, eine Sache, die in erstaunlicher Weise hier hervortritt. Und dieses Thema hat mich bei der Vorbereitung nochmal neu getroffen, weshalb es heute um die Netze der Jünger Jesu gehen soll. Ein ganz, ganz bedeutsamer Gedanke, den das Wort Gottes hier deutlich macht und wovon wir alle lernen dürfen. Ich habe die Predigt überschrieben mit über die Netze der Jünger Jesu. Ich möchte euch gerne drei Punkte mitgeben. Ein erstes ist, die Jünger werfen die Netze aus. Ein zweites, die Jünger Jesu verlassen die Netze. Und ein drittes, die Jünger Jesu flicken die Netze. Ein erstes, die Jünger Jesu werfen die Netze aus. Es ist gewaltig, wie das hier betont wird. Dieses Symbol, das Jesus hier gebraucht, dass er förmlich auf die Netze hier hinweist, dass indem er sagt, kommt weg von euren Netzen, ich mache euch jetzt zu Menschenfischern. Er sagt, bisher habt ihr Fische gefangen, das war euer Job, das war eure Aufgabe bisher, aber ab jetzt werdet ihr Menschenfischer sein. Und genau das war von nun an die Aufgabe von einem Andreas, von einem Jakobus, von einem Petrus, von einem Johannes, dass sie eben hingehen und mit dem Wort Gottes hingehen, um Menschen zu fangen. Nicht fangen wie so ein Versicherungsvertreter, der ganz gekonnt seine Kunden da angelt, indem er gekonnt ihnen einen Vertrag ausschwätzt, sondern sie sollen hingehen mit der Kraft des Wortes Gottes, um Menschen darauf hinzuweisen, damit sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das ist die primäre Aufgabe eines jeden Jünger Jesu. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht denken, naja klar, das ist von einigen schon die Aufgabe, die ihr Geld mit damit verdienen, oder von den Großen, ne, von einem Pastor Latzel, von einem Ulrich Pazani, einem Lutz Schäufler, die schon hunderte Evangelisationen hinter sich haben, deren Aufgabe ist es, dass sie eben hingehen, dass sie das Wort Gottes zu den Menschen bringen. Doch gilt diese Aufgabe, gilt dieser Ruf, jedem wiedergeborenen Christen Menschenfischer zu sein. Dieses Wort gilt nicht allein denen, die hier im Speziellen von Jesus berufen wurden, damals vor 2000 Jahren an diesem See, während Jesus auf dieser Erde war, sondern jedem Jünger, jedem Kind Gottes, das Vergebung am Kreuz für die Sünden erfahren hat. Dieses Wort gilt nicht allein denen, die ihr Geld damit verdienen. Ein Ludwig Rühle oder ein Jochen oder mir, sondern jedem Kind Gottes ganz, ganz speziell, dass sie hingehen und das Wort Gottes den Menschen bringen, die sich noch nicht dafür entschieden haben. Dieses Wort gilt euch allen, die ihr zu Jesus Christus gehört. Dass ihr eben hingeht und den Menschen die frohe Botschaft bringt. Ihr sollt Menschenfischer sein. Das ist eure Aufgabe. Und das vor allen anderen Dingen. Das ist eure Hauptaufgabe. Das ist euer Hauptjob hier auf dieser Erde. Dort, wo ihr lebt, dort, wo ihr arbeitet, dort, wo ihr unterwegs seid, im Sportverein, in der Nachbarschaft, in der eigenen Familie, der eigenen Verwandtschaft, dass ihr eben dort, wo Gott euch hingestellt hat, dass ihr hingeht, um bildlich gesprochen Menschen zu fangen für und durch Jesus Christus. Das ist die Hauptaufgabe von Gemeinde. Das ist die Hauptaufgabe von Kirche. Alles andere verblasst dagegen. Wir sollen Menschenfischer sein. Wir sind in unserem Land ja nicht irgendwelche Kulturträger mit den tollen Gebäuden, die wir haben, oft große Gebäude oder selbst die großen Kirchen, die zwar toll aussehen, wir sind ja keine Kulturträger, wo irgendwelche Leute hingehen können mit ihren Fotokameras und das schön festhalten für sich persönlich. Das ist ja nicht unser Job. Kirche ist ja nicht das, als was sie ja größtenteils sogar bezeichnet wird von Kirche selbst. Das ist, Kirche ist das, was es ohne sie nicht gäbe. Irgendein Glockenläuten, Christmetten, irgendwelche Kirchenchöre. Das heißt es doch nicht, Kirche zu sein. Die Aufgabe, die Kernaufgabe von Kirche ist es, Menschenfischer zu sein. Kirche wird schnell als das abgestempelt, wenn man das einfach mal googelt, wenn man sich das online mal anschaut, dann ist das schon absurd, dass Kirche darauf reduziert wird, dass es um Denkmalpflege geht, um die Unterhaltung von ja großenteils denkmalgeschützten Kirchengebäuden. Wir sind ja aber auch nicht irgendwie primär Weltverbesserer, indem wir dort Moral predigen, wo wir sind. Das ist doch nicht unsere Aufgabe, dass wir irgendwelchen Arbeitgebern und sonstigen Leuten erklären, wie man noch menschlichere Verträge machen kann oder irgendwelche Kriegsparteien beraten, indem wir hingehen und irgendwelche Waffen versuchen zu begraben. Wir sind letztlich auch nicht irgendwelche notwendigen, gesellschaftlich relevanten Kräfte, die eine Stadt, die ein Land, die einen Staat unabdingbar bräuchte, ohne dass das Sozialwesen gar nicht funktionieren würde. Das dürfen wir alles sein, um das jetzt nicht kleinzureden, aber das ist nicht unsere primäre Aufgabe. Unsere primäre Aufgabe ist es, dass wir Menschenfischer sind. Das als allererstes und das vor allen anderen Dingen. Wir sind eine Vereinigung von Menschenfischern. Und wenn wir diese primäre Aufgabe nicht wahrnehmen, diese Aufgabe, in die der Sohn Gottes uns hineingestellt hat, dann haben wir unsere Aufgabe verfehlt. Wenn ich als gelernter Maurer die Aufgabe bekomme, ein Haus zu bauen, aber mit allen anderen Dingen beschäftigt bin, außer das Haus selbst zu bauen, dann habe ich meine Aufgabe am Schluss verfehlt. Wenn wir uns nur noch darauf konzentrieren, was wir nebenbei noch alles machen können, dann wird am Schluss ein Ungenügend aus dem Mund dessen kommen, der uns in diese Aufgabe hineingestellt hat. Hier in Markus 1. Und das wird immer populärer in unserer Zeit. Das ist auch längst nicht mehr ein alleiniges Problem der liberalen Theologie, dass das Evangelium darauf reduziert wird, einander in Liebe zu begegnen. So wird heute schnell gesagt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, auch in unserem Land, und dass die Aufgabe der Kirche es jetzt sei, diese soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und der Höhepunkt ist es dann, wenn die Kirche sich dann am Schluss damit brüstet, dass sie nach dem Gottesdienst einen fair gehandelten Kaffee ausschenkt. Darauf wird Kirche heute großenteils reduziert, so im Sinne von, dann hat man es verstanden, dann hat man es begriffen. Unsere Aufgabe ist es doch nicht, Weltverbesserer zu sein. Unsere Aufgabe ist es, Menschenfischer zu sein. Und das ist auch die Hauptaufgabe eurer Gemeinden, dort, wo ihr zu Hause seid. Und wenn ich mir eins wünsche, für diese Gemeinde hier, ob es in Osnabrück, in Gießen, Bremen, wo wir unterwegs sind, dann ist es diese eine Sache, dass die Gemeinde dafür bekannt ist, eine Gemeinde zu sein voller Menschenfischer, die in dieser Aufgabe stehen, die diese Aufgabe wahrnehmen. Wir haben unsere größte, unsere vornehmste Aufgabe darin, Menschenfischer zu sein. Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, direkt auf Gott anzusprechen. Denen sollen wir vom Retter dieser Welt erzählen. Diese Menschen sollen wir unabdingbar zu Jesus Christus führen. So wie es im 2. Korintherbrief schön heißt, 2. Korinther 5, wir sind Botschafter an Jesu Christi Stadt. Wir sind Botschafter. Und so verstehe ich auch dieses Gemeindegebäude hier. Das ist eine Botschaft in Osnabrück, eine Botschaft in Gießen, dort wo wir sind, eine Botschaft in Bremen. Wir sind kein Teil von Osnabrück, wir sind kein Teil von Bremen. Natürlich, wir sind ein Teil des Stadtbildes, gar keine Frage. Aber in Wirklichkeit sind wir eine Botschaft. Wir alle sind allesamt, die wir hier sind, Botschafter, die wir hingehen sollen und die Netze auswerfen. Netze auswerfen, um Menschen damit symbolisch zu fangen. Das Interessante hier an diesem Gleichnis ist, dass die Netze, die hier beschrieben werden, auf ganz unterschiedliche Weise beschrieben werden. Hier und in Matthäus 13, da gibt es insgesamt drei unterschiedliche Begriffe für die Netze im Griechischen. Da gibt es einmal das Wort Amphiblestrum. Das ist so ein kleines 4-Meter-Netz, das konnte ein einzelner Mann, eine einzelne Frau betätigen, einfach vom Ufer aus, in dem dieses Netz dann ins Meer, in den Galiläischen See geworfen wird. Also ein Netz, was eine einzelne Person nutzen konnte, Amphiblestrum. Dann gibt es aber noch ein anderes Netz, von dem hier in diesem Gleichnis die Rede ist, das sogenannte Dyptikon. Das war ein schon etwas größeres Netz. Es hatte jetzt nicht mehr 4 Meter Durchmesser, sondern es hatte ganze 15 Meter Durchmesser. Das konnte man jetzt auch nicht mehr allein vom Ufer aus betätigen, sondern man brauchte ein kleines Bötchen, damit konnte man auf den See fahren, das hinter sich herziehen. Also ein etwas größeres Netz, das hatte oben ganz, ganz große Maschen, das verjüngte sich dann nach unten hin. Dazu waren direkt mehrere Männer notwendig, das Dyptikon. Und dann gibt es ein drittes Netz, von dem ist in Matthäus 13 die Rede, die sogenannte Segene. Dieses Netz, das war ganze 250 Meter lang. Dafür braucht man jetzt auch nicht nur ein einziges Boot, sondern man brauchte mehrere Boote dafür. Das ist auch das Netz, das wir in der Lesung hatten, Lukas 5, wovon dort die Rede war, die Bekehrung des Petrus, wo sie diesen ganz, ganz großen Fischfang machen durften. Also ein ganz, ganz großes Netz, 250 Meter, die sogenannte Segene. Und immer wieder in diesen Gleichnissen wird im Zusammenhang mit den Menschenfischern gesagt, werft die Netze aus. Und genau das müsst ihr tun. Also bildlich gesprochen hier von Jesus. Wenn hier von diesen unterschiedlichen Netzen die Rede ist, dann nicht deshalb, weil Jesus uns hier einen Fischereivortrag halten wollte, sondern weil es uns etwas zu sagen hat, weil es etwas deutlich macht. Denn ganz egal, ob ich alleine bin mit meinem 4-Meter-Netz, vom Ufer ein bisschen aus Fische, oder ob wir ein kleines Bötchen haben, eine kleine Gemeinschaft, dann schon auf den See rausfahren können, oder ob wir mit ganz, ganz vielen Booten unterwegs sein können, riesige Netze spannen können, ganz egal wie, unsere Aufgabe ist es, zu fischen und zu fischen und zu fischen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das sollen wir tun, bei jeder Gelegenheit, als Gemeinde, als Ganzes. Deshalb finden ja auch immer wieder Evangelisationen statt in den Gemeinden, wo wir Leute dazu einladen, die Jesus Christus noch nicht kennen und direkt daraufhin ansprechen. Aber das tun wir auch in den Gottesdiensten, wo immer wieder Gäste mit dabei sind, die Jesus Christus noch nicht kennen, dass wir immer wieder nachfragen. Und das möchte ich deswegen auch an dieser Stelle tun, der sie vielleicht vorm Bildschirm gerade sitzen und sagen, okay, ich höre mir diese Predigt an, ich weiß nicht ganz genau, worum es geht, in welche Richtung das Ganze geht, mir ist das Ganze noch etwas fremd, dann möchte ich Sie fragen, kennen Sie Jesus Christus? Haben Sie das ewige Leben? Wissen Sie, wie es weitergeht nach dem Tod? Und wenn Sie Jesus Christus nicht kennen, dann suchen Sie Christen auf, suchen Sie Pastoren auf in Ihrem Bekanntenkreis, in Ihrem Umfeld und lassen Sie sich zu Jesus Christus führen. Das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir den lebendigen Gott erkennen und Vergebung für unsere Sünden erfahren. Das ist unsere Aufgabe, die Menschen auf Jesus Christus hinzuweisen. Und besonders froh bin ich darüber, dass auch ihr einzeln, dort wo ihr seid, in eurem Umfeld, immer wieder hingeht, um die Menschen auf Jesus Christus hin auszuwerfen, dass ihr dorthin geht und eure Netze auswerft. Im eigenen Umfeld, bei der Arbeit, im Sportverein, wo ihr eben lebt. Das ist die wichtigste Aufgabe, in die Gott uns hineingesetzt hat. Und das ist eine Sache, die müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das müssen wir uns immer wieder deutlich machen, dass wir ja eben in dieser Aufgabe stehen. Natürlich wissen wir das alle, gar keine Frage. Das ist ja nichts Neues, was wir hier jetzt lesen. Wir wissen, dass das unsere Aufgabe ist. Natürlich weiß ich das. Ich habe ja immerhin Theologie studiert. Völlig klar. Und doch brauche auch ich das immer wieder. Dass ich mir das immer wieder neu vor Augen führe, dass ich ein Menschenfischer sein soll. Denn so schnell tritt das in den Hintergrund. Da verstricke ich mich in die Sorgen und Nöte des Alltags, vergesse, dass Menschen um mich herum verloren gehen, in die ewige Verdammnis rennen, die vielen Aufgaben im Haushalt, das Auto, um das man sich kümmern muss, die Kinder, die da sind und. Und schnell vergessen wir unsere Hauptaufgabe. Ich vergesse meine Hauptaufgabe, Menschenfischer zu sein. Das ist das Primäre, Menschen direkt auf Jesus Christus hin anzusprechen. Bei jeder Gelegenheit, immer dort, wo es passt, aber auch dort, wo es nicht passt. Dort ist es unsere Aufgabe, Menschenfischer zu sein. Ich habe die Aufgabe, zur Zeit und zur Unzeit hinzugehen, mein Netz auszuwerfen und das Wort Gottes auszurichten. Da gibt es einen ganz, ganz großen, gewaltigen Mann, der genau in diese Richtung ganz, ganz stark vorangeprescht ist. Ein ganz, ganz großartiger Prediger. Ein Vorbild, an dem wir uns sehr stark orientieren können. Das ist der John Harper gewesen. John Harper, 1872 geboren in Schottland. Vollmächtiger Mann. Der hat in jungen Jahren schon mit 18 ganz, ganz große Predigten gehalten. Die haben ihn dann nach London geholt. Er hat vor tausenden Leuten gepredigt, Sonntag für Sonntag. Also ein ganz, ganz großer Mann. Und dann haben sie ihn irgendwann nach Chicago geholt, zu einer Evangelisation. Dann war er 3 Monate da, hat Unglaubliches bewirkt, ist dann wieder zurück nach London. Und dann haben die ihn direkt wiedergerufen, haben gesagt, hey, das ist so Gewalt, was hier passiert ist. Das ist, du musst unbedingt wiederkommen. Und dieser Mann, der macht sich dann halt wieder auf den Weg. Der hat eine kleine Tochter, ihr Name war Nana. Und dann ist er dort auf diesem Weg wieder nach Chicago. Seine Frau war mittlerweile verstorben. Und wie sie dort auf dem Weg sind, auf dem tollsten Schiff der damaligen Zeit, ganz, ganz großartiges Schiff ist das gewesen, 1912, da waren sie dort auf dem Weg nach Chicago auf der Titanic. Die Titanic, die ist untergegangen, das wissen wir alle. Und dieser John Harper, der hat diese Möglichkeit genutzt, um Menschen auf Jesus Christus hin anzusprechen. Er hat seine kleine Tochter schnell noch in eins der Rettungsboote bringen können, ist aber selber nicht ins Rettungsboot gekommen und ist dann irgendwann in diesem eiskalten Wasser. Er schwimmt dort in diesem Wasser und das, was dieser Mann gemacht hat, er ist dann von Ertrinkendem zu Ertrinkenden geschwommen und hat diese Menschen gefragt, hat sie direkt auf Jesus Christus hin angesprochen, ihnen die Frage gestellt, hast du die Sache mit Jesus Christus klar gemacht? Weißt du, wo du bist, wenn es hier in ein paar Minuten, wenn es hier jetzt in Kürze vorbei ist? Weißt du, wie es dann weitergeht? Und dann schwamm er zu einem Mann hin und dann fragte er ihn, hast du das mit Jesus Christus klar gemacht? Weißt du, wo du bist, wenn du gleich sterben solltest? Und dann wird er von diesem Mann angeschnauzt, hau ab, ich interessiere mich nicht dafür. Und dann scheucht er diesen John Harper weg und John Harper schwimmt dann weg und 2 Minuten später kommt er wieder und fragt diesen Mann noch einmal, hast du die Sache mit Jesus Christus klar gemacht? Und wird wieder von ihm abgewehrt. John Harper treibt ab und stirbt. Dieser Mann, den er zweimal darauf hingewiesen hatte, der konnte anschließend durch eins der Rettungsboote gerettet werden. Einige Wochen später hat er sich dann bekehrt und sein Leben Jesus Christus übergeben. Das ist Grund, warum wir Kenntnis von dieser Geschichte haben, warum wir davon wissen. Ihr Lieben, das heißt es, Menschenfischer zu sein. Zu sagen, du wirst bald sterben. Du bist selbst hier in diesem eiskalten Wasser. Du hast ein einziges Kind, nichts wissend, was aus diesem kleinen Kind wird. Doch dieser Mann, der war getrieben von Jesus Christus. Er stand selber ein Stück weit, nur ganz, ganz kurz vor dem Tod. Er wusste, er hat nicht mehr viel Zeit. Und das Einzige, was er gemacht hatte, war, dass er Menschen direkt auf Jesus Christus hin angesprochen hat. Das heißt es, Menschenfischer zu sein. Das umzusetzen, was Jesus Christus uns aufzutragen hat. Die Netze auszuwerfen. Und es ist nicht nur eine Aufgabe von einem Andreas, einem Petrus, einem Johannes, einem Jakobus. Nicht nur die Aufgabe von einem Lutz Schäufler, einem Ulrich Passani oder anderen Pastoren. Nein, das gilt uns allen, dass wir Menschenfischer sind. Dass wir hingehen und die Netze auswerfen. Und ich möchte dir Mut machen. Mut machen, neu hinzugehen. Und wenn du schon fünfmal hingegangen bist, das ist beim Fischen manchmal so, dass man hingeht und man fängt einfach nichts. Aber irgendwann hat es dann gebissen und man hat etwas gefangen. Ein zweiter Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, die Jünger Jesu verlassen die Netze. Ein zweites, wo das Netz hier symbolisch gebraucht wird, ist, dass die Jünger Jesu die Netze also verlassen. Eben war das Symbol das symbolische Fangen und hier ist jetzt das Netz für die Grundlage des Lebensunterhalts. Hier werden vier Fischer berufen und die Grundlage ihres Lebensunterhaltes, logisch, ist eben das Netz gewesen. So wie ein Hirte seinen Stab benötigt, so wie ein Bauer seinen Pflug benötigt, um seine Arbeit zu verrichten, so braucht ein Fischer eben sein Netz. Keine Frage. Und jetzt werden diese vier Jünger also weggerufen von dem, was ihnen Sicherheit in ihrem Leben gab. Das, was ihnen ihre berufliche Existenz schenkte, das lassen die jetzt auf einmal hinter sich. Jesus ruft und sie lassen das Ganze hinter sich. Sie gehen in eine vermeintlich unsichere Zukunft, in die der Herr sie selber hineingerufen hatte. Ihre Lebensexistenz, das, was ihnen Sicherheit gab, wovon sie sich selber, wovon sie ihre Familien ernährten, das ließen sie einfach hinter sich. Und vermutlich konnten sie sich sogar sehr gut damit ernähren. Denn hier heißt es unter anderem, dass sie halt von ihrem Vater und den Tagelöhnern weggerufen wurden. Das war wahrscheinlich nicht einfach so ein 2-3-Mann-Betrieb, wo man dann versuchte, irgendwie über die Runden zu kommen. Wahrscheinlich war es ein richtig großer Betrieb. Die hatten eine ganze Menge Boote und eine Menge Fische. Wahrscheinlich ging es denen richtig, richtig gut damit. Und jetzt ist da der Ruf Jesu, alles zu verlassen, damit sie ihrer Berufung, also ihrer wirklichen Berufung, folgen. Wenn die Jünger Jesu ihre irdischen Netze, also ihre Lebensexistenz, nicht verlassen hätten, wenn sie dort geblieben wären, so nach dem Motto, der Jesus, das ist ja schon ein toller Typ. Und als er uns so gerufen hatte, dass wir ihm nachfolgen sollen, hat unser Herz ja schon irgendwie gebrannt. Aber, wenn wir uns hier so umschauen, das Geschäft floriert gerade, Kapernaum, ich meine, es ziehen immer mehr Leute hier in diese Stadt, das boomt so richtig, der See hier, voller Fische, das ist super. Wir haben gerade uns ein neues Boot eingeschafft. Die Tagelöhner sind gerade eingearbeitet. Das ist alles so hundertprozentig. Das Wetter spielt gerade mit Hochsaison. Jetzt das Ganze verlassen. Wenn sie so gedacht hätten und somit sich gegen den Ruf Jesu entschieden hätten, für ihre irdischen Netze, sie hätten niemals die Kraft Jesu so kennengelernt. Sie hätten niemals in ihrer Berufung gelebt. Und das ist leider der Fall, dass Menschen zwar immer wieder diesen Ruf hören, aber sich eben gefangen nehmen lassen von den irdischen Netzen. Dass sie sich verstricken lassen durch die irdischen Netze. So die Sorgen, die Reichtümer des Lebens, die Freuden, die bilden so ein Netz, die die Füße dann umschlingen, wo man sich dann gefangen nehmen lässt und nicht auf den Ruf reagieren kann. Und das lesen wir immer wieder, wenn wir die Bibel durchblättern. Der reiche Jüngling, uns allen bekannt, Markus 10, der wirklich eigentlich ernst meint. Der will doch Jesus eigentlich folgen. Wie bekomme ich denn das ewige Leben? Er fragt ja nach, er geht ja sogar hin. Er bekommt die Antwort. Verkaufe alles und folge mir nach. Aber er hält an seinem irdischen Netz fest. Er ist nicht bereit, das irdische Netz loszulassen. Doch genau das macht Jünger Jesu aus. Das Wissen, ja, es gibt einen allmächtigen Gott und der ist für mich das ultimative Netz. Er ist derjenige, der mir Schutz, der mir Hilfe, der mir Beistand ist in meinem Leben. Das ist nicht mein Geld. Das ist nicht meine Gesundheit. Das ist nicht mein Status, meine Familie, meine Berufsausbildung, die ich habe, mein Intellekt. Diese Netze, die halten allesamt nicht, wenn es hart auf hart kommt. Diese Netze, die werden alle reißen. Es gibt nur ein einziges Netz, das hält. Und das sind die Hände unseres Heilandes Jesus Christus. Das ist das Netz, das uns hält. Und wer erkannt hat, dass das das entscheidende Netz ist, der ist als Jünger Jesu auch immer wieder bereit, um des wahren Netzes Jesu das eigene Netz eben zu verlassen. Ich möchte das gerne deutlich machen. Vögel, wenn sie flügge geworden sind, dann ist es bei denen so, dass sie aus ihrem Nest gar nicht heraus wollen. Dann ist es so, dass die Eltern dann schnell daherkommen und versuchen, diese Vögel zu animieren, dass sie doch rauskommen. Manchmal werden sie auch vom Nest dann heruntergestoßen, aber die Kleinen, die krallen sich dann so richtig an ihren Ästen fest. Die wollen in der ihnen bekannten Umgebung dort auf dem Horst bleiben. Ja, so die paar Meter dort drumherum, wo sie sich bewegen können, das kennen sie. Dort wollen sie dann gerne bleiben. Doch irgendwann ist es soweit, dass der Vogel so groß ist, dass er einfach losfliegt, dass er seine Krallen einfach los, dass er sie einfach öffnet, dass er seine Schwingen ausbreitet und einfach losfliegt. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie das so gewesen sein muss. So ein kleiner Vogel, der sich erst nicht traut und dann schwingt der und dann fliegt der so durch die Lüfte. Das muss ein Freiheitsgefühl sein, gigantisch. So. Klar, am Anfang ist es eine bekannte Umgebung. Dort, wo man bleiben möchte, da braucht es schon etwas Mut, keine Frage. Doch wenn man dann erstmal losgeflogen ist, dann will man doch nicht wieder zurück auf das Nest. So nach dem Motto, ja, der Flug, der war schon ganz nett, aber die mir bekannte Umgebung, ich bleibe mal besser da. Ich verbringe den Rest meines Lebens schön dort auf dem Horst, wo ich groß geworden bin. Dieser Vogel, der hat seiner Bestimmung nach gelebt. Er brauchte gar keine Angst, er wusste, hey, das funktioniert. Das ist mein Job. Ich kann fliegen, gar kein Thema. Wir wissen das. Aber dennoch geht es uns häufig genauso. Dass wir Angst haben, die Flügel auszubreiten und loszufliegen. Also sind so die Ängste da. Was kann denn alles passieren? Das sind die Sorgen und Nöte da, wie es weitergeht. Ja, wenn ich das denn jetzt tue. Und dann sind wir nicht bereit und bleiben auf unserem Baum sitzen, anstatt unserer Berufung gemäß zu leben. Und dazu möchte ich heute Morgen Mut machen. Dort, wo ihr eine klare Aufgabe von Jesus bekommen habt, dass ihr euch traut. Sei es, dass der Herr sagt, ich werde hauptamtlicher Mitarbeiter in meinem Reich. Oder wenn er hingeht und sagt, du hast da etwas in Ordnung zu bringen. Du musst dich da mit jemandem versöhnen. Geh zu deinem Nächsten hin, bitte ihn um Versöhnung. Ganz egal, was es auch ist. Dort, wo Jesus zu dir hingeht und sagt, das sollst du jetzt tun. Dann möchte ich Mut machen, hinzugehen. Egal, was es bei dir in deinem Leben ist. Hab keine Angst. Lasst euch fallen. Euch kann nichts passieren. Der Herr ist ja da. Das macht Jesus immer wieder deutlich, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, dass wir uns einfach ganz auf ihn konzentrieren müssen. Ne? Uns allen bekannt, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist unser Job. Als erstes das Reich Gottes. Alles andere wird euch hinzugefügt werden. Jesus sagt, kein Thema, dass das passt. Ich kümmere mich dann schon darum. Konzentriert ihr euch darauf. Der Herr versorgt uns in allem. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, wenn wir denken, naja, Wir haben zwar den Auftrag Gottes gehört, wir haben ihn auch soweit verstanden, aber der Herr hat ja nicht begriffen, wie ich mich doch um mein Leben kümmern muss, wie ich mich doch um die Dinge meines Lebens eben kümmern muss. Da gibt es so viele Dinge, die ich zu erledigen, die ich zu tun habe. Der Herr überblickt das Ganze scheinbar nicht. Ihr Lieben, wir sind es, die das Ganze nicht überblicken. Wir sind es, die uns festkrallen und nicht nach dem leben, was wir eigentlich sollen. Ganz egal, wie der Herr in dein Leben redet, sei nicht wie dieser Vogel, der sich an seine Äste klammert, sondern sei wie der Vogel, der das irdische Nest loslässt, der fliegt, der das irdische Netz loslässt. Mit allem, was dazugehört. Die Konflikte, die kommen, gar keine Frage. Die Schwierigkeiten, die sind da, wenn Jesus ruft. Das ist völlig normal. Das ist eine Sache, die gehört dazu. Aber dann müssen wir uns auch entscheiden. Jesus sagt, folgt mir nach. Und dann kommt es ganz schnell, ja, aber ich muss noch vorher meinen Vater begraben. Jesus sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Konzentriert ihr euch auf das Reich Gottes. Konzentriert ihr euch auf den Ruf Jesu, der erschallt, und dann legt los. Lasst eure Netze los und folgt dem nach, was der Herr gesagt hat. Ein dritter und letzter Punkt. Die Jünger Jesu flicken die Netze. Das ist auch so eine vermeintliche Randbemerkung hier, aber das Tolle, das Großartige an der Bibel, am Wort Gottes ist, dass es keine Randbemerkung gibt. Jedes Wort, jedes Wort steht da mit Recht und Berechtigung und alles hat uns etwas zu sagen. Und das ist hier nochmal ganz, ganz stark. Jetzt steht hier, dass die Jünger die Netze flicken, dass sie die Netze eben ausbesserten. Ja, was bedeutet das denn? Es ist eine Grundeigenschaft von Jüngern Jesu, die Netze zu flicken. Die Löcher in den Netzen wieder dicht zu machen. Und ihr könnt euch das so richtig vorstellen, wie das damals gewesen ist mit den Netzen, die wirklich hart beansprucht wurden. So nasse Netze, die dann über die trockenen Bootskanten, über die trockenen Steine gezogen wurden, die wurden stark beansprucht. Die musste man dann anschließend wieder eben flicken. Die musste man wieder heile machen, bevor man das nächste Mal rausgeht, um zu fischen. Also eine Voraussetzung für den Fischfang ist es, dass die Netze geflickt sind. Und dieses Flicken der Netze, das ist so eine richtige Kernearbeit. Kernearbeit, das nutzt man heute gar nicht mehr, das Wort, dieses Wort kommt von Karren ziehen. Also das ist eine Arbeit, die macht keinen Spaß, die ist Herausforderung, die ist mühsam, das macht keiner wirklich gerne. Diese Netze zu flicken, das ist eine richtige Kernearbeit. Die Netze auswerfen, anschließend diesen tollen großen Fang wieder reinzuholen, ne? Wie in Lukas 5, da haben sie diesen ganz, ganz großen Fang. Das ist eine tolle Sache, das ist eine großartige Aufgabe, wenn man so richtig viele Fische reinholt, das ist eine gute Sache. Kennen wir auch von anderen Dingen, oder? Kochen. Kochen ist eine schöne Sache, wenn man so die Gewürze riecht, in der Küche steht, das Essen anschließend präsentieren kann, aber den ganzen Dreck anschließend wieder sauber zu machen, das ist eine richtige Kernerarbeit. Aber Jünger Jesu sind eben Leute, die diese Kernerarbeit machen. Leute, die bereit sind, die Netze zu flicken. Und das ist jetzt keine Sache gewesen, die jetzt eben in einer halben Stunde erledigt ist. Wenn man sich das so vorstellt, so ein Netz, 250 Meter lang, 5 Meter breit, das ist eine Sache, da sitzt eine ganze Weile bei. Wenn da einiges gerissen ist, dann muss man da mit Nadeln und Faden ganz mühsam, das ist richtig anstrengend, das ist eine mühselige Arbeit, die macht keinen Spaß. Doch das ist das, was Jünger Jesu tun. Eine eintönige Kernarbeit. Das ist die Voraussetzung. Ein geflicktes Netz für den Fischfang. Logisch. Wenn Sie da so ein altes, kaputtes Netz in den See werfen, das zwar oben ein dickes Seil dran hat, ein richtig neues Seil, aber unten ein großes Loch drin ist, dann bringt das alles nichts. Dann fangen Sie keinen einzigen Fisch mit. Ganz egal, wie voll der See gewesen ist, das Netz muss geflickt sein. Die Voraussetzung für gelingenden Fischfang ist, dass das Netz geflickt ist. Und die Voraussetzung, um Menschen zu fischen, ist ebenfalls, dass das Netz geflickt ist. Was für ein Netz denn? Na, das Gebetsnetz. Die gefalteten Hände. Das ist das, was es braucht, wenn wir Menschen fangen wollen. Für einen erfolgreichen Fischfang, da braucht es vernünftige Netze. Geflickte Netze. Und wenn wir im Gottesreich Menschen fischen wollen, Wenn wir die gute Botschaft rausbringen wollen, wenn wir die Netze auswerfen wollen, dann braucht es Menschen, die auf die Knie gehen, die die Hände falten und beten. Leute, die diese Kernarbeit tun. Ihr Lieben, ich konnte euch stundenlang davon erzählen, was Gott in den letzten Jahren alles in meinem Leben getan hat. Viele ganz, ganz großartige Dinge, aber eine Sache bin ich mir 100% sicher. Vieles ist allein den Knien zu verdanken, die sich hingesetzt haben, die für mich gebetet haben, die auf die Knie gegangen sind und wodurch Gott dann in meinem Leben eingegriffen hat, mich verändert hat, Dinge in meinem Leben bewegt hat. Ich durfte in den letzten Jahren ganz, ganz viele Menschen anleiten, viele Menschen, die sich an mich orientiert haben, wo ich dann erleben durfte, dass Menschen sich für Jesus Christus entscheiden, dass sie ganze Sache mit Jesus Christus machen. Das ist, als wenn man so ein ganz, ganz großes Netz dann reinholt, ne, wo man das dann erleben darf, so einen Fischfang reinzuholen. Aber es ist nur deswegen möglich, weil Menschen da sind, die eben beten. Es ist ein Privileg, einen großen Fischfang reinzuholen. Aber diese Vorarbeit, diese Nacharbeit im Reich Gottes, die Netze zu flicken, diese Kernarbeit, auf die Knie zu gehen, die Hände falten, beten, diese Aufgabe müssen wir alle tun. Und das ist das, was Jesus hier dem Petrus, dem Jakobus, dem Johannes und allen anderen eben beigebracht hatte. Faltet die Hände und betet. Betet. Ob das jetzt bei der Krankenheilung ist, da können die Jünger da jemanden nicht heilen. Fragen sich ja, warum ist das denn so? Und Jesus geht zu ihnen und sagt, das geht nur durch Beten und Fasten. Oder am Garten Gethsemane, ganz am Schluss dann nochmal, da macht Jesus sie nochmal drauf aufmerksam, macht das nochmal deutlich. Wacht und betet, wacht und betet. Das ist das Entscheidende, wacht und betet. Dann geht Jesus hin und erklärt ihnen, wie das funktioniert. Die Jünger, die wussten, die müssen jetzt nicht das Predigen lernen oder wie man irgendwelche Bibelausarbeitungen macht, sondern eine Sache, die sie wirklich lernen mussten, war das Beten. Ja, wie betet man denn her? Und dann hat Jesus ihnen das ja mitgegeben, das Vaterunser. So starkes, so wichtiges Gebet für uns, dass das Beten, eine Sache, auf die wir immer wieder aufmerksam gemacht werden, das Beten ist das, was wir eben lernen müssen. Das Beten, wenn wir eine Sache in der Bibel immer und immer wieder finden, immer wieder diese Aufforderung zum Gebet. Kolosser 4, seid beharrlich im Gebet. Epheser 6, betet alle Zeit mit Flehen und Danksagung. 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Römer 12, seid beharrlich im Gebet. Oder Apostelgeschichte 12, da wird ja Petrus ja befreit. Ne? Warum? Weil die Gemeinde anhaltend eben betete. Ohne Unterlass. Ohne Unterlass. Deshalb geschehen die Wunder im Reich Gottes. Ihr Lieben, Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes. Gebet ist die Arbeit im Reich Gottes. Und das ist mir bei der Vorbereitung jetzt nochmal neu deutlich geworden. Du bist ein lausiger Beter, Paul Koch, ein lausiger Beter bist du. Es hat mich neu daran erinnert, dass ich stärker in diesen Dienst eintreten soll. Viele große Männer, die ganz, ganz vollmächtige Prediger waren, die auf den Kanzeln standen in dieser Welt und am Ende ihres Lebens gefragt wurden, wenn ihr jetzt noch einmal leben würdet, was würdet ihr anders machen? Die haben immer und immer wieder gesagt, ich würde mehr beten, ich würde mehr Zeit mit meinem Heiland Jesus Christus in der Stille verbringen. Ich würde mehr beten. Betet. Betet. Betet für eure Gemeinden. Betet dafür, dass Menschen zum lebendigen Gott finden. Bete für eure Jugend, für eure Teenie, für eure Hauskreise, für eure Kindergruppen. Bete dafür. Betet für eure Ältesten. Betet für eure Pastoren vor allem, ihre Familien, die immer wieder in ganz, ganz großen Anfechtungen stehen. Betet dafür. Betet dafür, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Gott kommen. In eurer Nachbarschaft, auch im Arbeitsbereich. Betet für diese Menschen. Wenn ihr von Gartenzaun zu Gartenzaun geht und den Menschen von Jesus Christus erzählt, wenn ihr eure Netze auswerft, um Menschen zu fangen, dann kann Gott ganz, ganz große Wunder tun, das Menschen zu empfinden. Doch wenn wir nicht intensiv dafür beten, dann ist es wie so ein Fischfang mit löchrigen Netzen. Doch wenn ihr ein Jahr lang betet für eure Arbeitskollegen, für eure Nachbarn, dass sie doch begreifen, wie gewaltig der Glaube an Jesus Christus ist, dass es nichts Schöneres, nichts Vergleichbares auf dieser Erde gibt. Wenn ihr da intensiv für betet, dann werdet ihr merken, dass im nächsten Gespräch eine ganz, ganz andere Vollmacht drinsteckt. Dadurch muss der Fischfang nicht gelingen. aber die Netze sind gespannt, die Netze sind geflickt. Und das ist entscheidend, das ist die Voraussetzung. Wisst ihr, für welche Menschen ich am dankbarsten bin? Eben für die treuen Beter, Menschen, die diesen mühsamen Dienst tun, dieser Kernarbeit. Menschen, die nicht nur einfach ihr 10 Minuten schlechtes Gewissensgebet am Abend eben runterrattern, sondern Menschen, die wirklich diesen mühsamen Dienst tun, dass sie hingehen und Stunden, ja nächtelang beten. Und weil wir in diesem Bereich so schlecht aufgestellt sind und ums mehr um unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Sorgen und Nöte drehen. Deswegen passiert in unserem Vaterland so wenig. Das ist meine tiefste Überzeugung. Wir haben in Deutschland über 1 Million hauptamtliche Mitarbeiter in den Gemeinden und Kirchen Deutschlands. Über 1 Million. Über Wasser, da sind wir super aufgestellt. Wir haben die neuesten Boote, wir haben die besten, wir haben das beste Tau, aber die Netze unten, die sind alle kaputt bei uns. Deswegen passiert so wenig. Wir brauchen das Gebet. Deshalb noch einmal, Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes. Gebet ist die Arbeit im Reich Gottes. Und das ist die Aufgabe eines jeden Gläubigen. Ich wünsche dir für dein Leben, dass du das, was du gehört und verstanden hast, dass du das umsetzt in deinem Leben. Sei es, dass du neu hingehen sollst, um das Netz auszuwerfen, dort, wo du lebst. Dass du neu hingehen sollst, um Menschen direkt auf Jesus Christus hin anzusprechen. Oder dass du neu aufgerufen bist, dein eigenes irdisches Netz zu verlassen. Deine eigenen Sicherheiten oder ob du neu aufgerufen bist, die Netze zu flicken. Ich bete. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für diesen Text, den du uns hier gegeben hast. Hab Dank für dieses Symbol der Netze, dass wir Menschen für und dich durch deine Kraft gewinnen sollen. Herr, wir haben etwas so Gewaltiges in unserem Leben erlebt. Wir durften erleben, Herr, dass du in unser Leben eingegriffen hast, dass du uns gezogen hast und wir dich erkennen durften. Und unser sehnlichster Wunsch ist, Herr, dass Menschen dich kennenlernen, dass sie zum lebendigen Glauben an dich kommen. Und so wollen wir dich um deine Erbarmen bitten, Herr, dass du Menschen ziehen magst, dort, wo wir sind, wo wir alle Menschen kennen, Herr, dass wir aber auch selber immer wieder bereit sind, Herr, die Menschen darauf hin auf dich hin auszurichten, darauf hin anzusprechen, dass wir die Netze auswerfen. Du willst uns in deiner Gnade, durch deine Kraft gebrauchen, Herr, dass wir dein Sprachrohr sein können, Herr, dass wir das weitergeben, was unser Leben verändert hat. Und da wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder neu Mut machst, dass wir immer wieder das erleben und erkennen in unserem Leben, Herr, dass du große Wunder auch durch uns tun möchtest. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir uns an unsere irdischen Netze klammern, wo wir uns festhalten an unseren Ästen des Lebens und uns nicht trauen, Herr, das Risiko einzugehen, dir zu folgen. Du weißt ganz genau, wo es bei jedem Einzelnen der Fall ist und du siehst unsere Schwäche als Menschen und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns da stark machen magst, dass du uns hilfst, dass du uns neu rufst und wir diesem Ruf bedingungslos folgen, Herr, dass wir nur diesen Wunsch haben, alles loszulassen für dich. So bitten wir dich immer wieder um Weisheit und Verstand, Herr, dass wir dort klug handeln und dass, ja, wenn du wiederkommst, dass du sagen wirst, du treuer Knecht, du bist vernünftig mit allem umgegangen, was ich dir anvertraut habe und das ist das, was wir uns wünschen. Ja, es gibt Dinge, die machen uns große Freude und so wollen wir dir Lob und Dank dafür sagen, dass du uns das Gebet gegeben hast, dass wir zu dir, dem lebendigen Gott, reden und beten können. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das wertschätzen lernen, dass wir verstehen, Herr, welch ein Schatz das ist und dass wir nicht für die Menschen am Ende des Lebens sagen müssen, ach, hätte ich mal mehr Zeit im Gebet verbracht, sondern dass wir erleben, dass es auf dich ankommt, auf dein Wirken. Und so wollen wir dir allein die Ehre geben. Denn du bist unser Gott, unser König. Amen. Amen.